Freitag 22.
Aha.
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 Die NZZ hat vor 2 Wochen einen Kommentar gebracht, der geheissen hat, ein Nein zum Stromgesetz würde die Schweiz um Jahre zurückwerfen. Ich begrüße Sie alle herzlich zu Radio Einfluss, ein sozialethisches Gespräch. Ich bin der Jonas Sagelsdorf und ich bin Mitarbeiter bei Ethik 22. Und heute diskutieren wir weiter in der Reihe über die Abstimmungen vom 9. Juni und heute über das Bundesgesetz für eine sichere Stromversorgung mit nachhaltigen Energien. Mein Gast heute Abend ist der Severin Novak und der Severin ist Dozent am Institut für Elektrotechnik von der Hochschule Luzern und ist dort beim Kompetenzzentrum Digital Energy and Electric Power. Und wie er mir gerade erzählt hat, ist er auch in der Forschung zum Thema Smart Grid tätig. Ganz schönen Abend, Severin.
Hallo Jonas, danke für die Einladung. Ich freue mich, mich mit dir zu unterhalten.
Meine erste Frage an dich ist eben, wir sprechen über nachhaltige Energie und moderne digitale Netze. Wie bist du ganz persönlich betroffen von diesem Thema?
Also ich denke, es liegt mir am Herzen, dass wir in Zukunft weiterhin eigentlich über erneuerbare Energie unseren Strombedarf decken. Und darum bin ich eigentlich auch in diesem Gebiet tätig, jetzt schon seit mehreren Jahren. Und ich denke, wir sind verpflichtet gegenüber der nächsten Generation und unseren Kindern auch alles eigentlich dran zu setzen, dass wir die Klimaziele auch erreichen. Und ich denke, das Stromgesetz ist da ein wichtiger Baustein oder Enabler, dass wir auch in die Richtung können schaffen. Und denke ich, ist es wichtig, dass wir auch uns bewusst sind, was dort drin ist in dem Stromgesetz und was für Anreize und so weiter setzt für eben einerseits sichere Stromversorgung zu ermöglichen, aber auch erneuerbare für die Zukunft.
Wo siehst du denn die grösste Herausforderung, dass wir uns mit erneuerbaren Energien sicher versorgen mit der Energie, die wir brauchen?
Ja, ich denke, ein paar Herausforderungen sieht man ja, denke ich, auch in dem Stromgesetz, die Diskussionen, die momentan anlaufen oder schon gelaufen sind, auch im Vorfeld, wo das Gesetz ausgearbeitet worden ist. Oder? Es ist ein Kompromiss eigentlich zwischen Landschaftsschutz und Stromproduktion, oder? Und ich denke, das ist schon in der Vergangenheit immer ein Thema gewesen. Und gleichzeitig, wenn man jetzt lang diskutiert und nicht handelt und nicht Technologien einsetzt, die man heute verfügbar hat, dann droht halt einfach so die Klimaziele immer weiter in die Ferne zurück. Und ich denke, da setzt jetzt das Stromgesetz schon Anreize für in die richtige Richtung zu gehen, dass wir einerseits eben in Bezug auf Versorgungssicherheit, aber auch Strombedarf durch erneuerbare decken, die richtigen Schritte in die Wege leiten. Und vielleicht in Bezug auf das Statement, das du am Anfang gesagt hast, von der NZZ, eben, dass das uns würde um Jahre zurückwerfen, denke ich, ist sicher ein guter Punkt, oder? Es hat mehrere Jahre gebraucht, bis das Stromgesetz ausgearbeitet worden ist, bis es auch, mehrheitsfähig gemacht worden ist innerhalb von dieser ganzen Diskussion im Parlament. Wenn das jetzt abgelehnt würde, dann wäre das wie verlorene Jahre und dann müsste die Diskussion wieder neu gestartet werden, weil das Problem ist ja dann nicht gelöst, oder? Also wir müssen uns können versorgen, wir werden das idealerweise unabhängig machen innerhalb von der Schweiz und da bietet sich halt wirklich eben fast nur die erneuerbare Energie an. Ich denke, das ist auch der Grundstein, wieso es eben jetzt an diesem Stromgesetz so lange daran gearbeitet hat. Ja.
Jetzt hast du vorhin angesprochen, dass ein Kompromiss ist zwischen Landschaftsschutz und Energieversorgung, die sicher ist mit nachhaltigen Energien. Wo ist denn da der Widerspruch und wie finden wir einen guten Ausgleich zwischen in diesem Widerspruch hinein?
Ja, also dass es ein Kompromiss ist, liegt auf der Hand, oder? Also ich meine, wir wollen ja alle unberührte Natur, mittels das Landschaftsbild so wenig wie möglich irgendwie beeinflussen. Aber gleichzeitig, wenn wir Strom erneuerbar produzieren, oder? Und für das brauchen wir halt auch irgendwo durch Fläche, Natur und so weiter. Und ja, also ich denke, Wasserkraft ist da sicher ein gutes Beispiel, oder? Ich meine, es produziert im Bereich von 60% vom Strom, den wir heute verbrauchen in der Schweiz. Und ja, ein Stausee ist halt sicher ein Eingriff in die Natur. Also das kann man nicht wegdiskutieren. Und da hat man auch ja, im letzten oder im vergangenen Jahrhundert hat auch massiv in die Richtung ausgebaut, oder? Und ja, und jetzt fragt sich halt, wie kann man das am besten Hand in Hand eben weiterführen, dass man eben kann die erneuerbare Energie so produzieren, dass es auch ja, im Einklang mit dem Naturschutz und so weiter kann ermöglicht werden. Und ich denke, da setzt das Stromgesetz Akzente, dass das eben in die richtige Richtung geht.
Ja, was heisst denn konkret im Einklang mit der Landschaft und der Natur für dich?
Ja, also, eben, dass es ein Eingriff ist, ich denke, das ist wahrscheinlich ein Stück weit logisch, oder? Aber das Gesetz ist auch zusammen mit den Umweltschutzverbänden, Greenpeace, WWF und so weiter ausgearbeitet worden. Und sie sind dort auch eigentlich auf der Pro-Seite von, also sie heissen das Stromgesetz gut, dass das eben, dass der Landschaftsschutz und Biodiversität und so weiter genügend auch mit berücksichtigt wird innerhalb vom Gesetz und Stromproduktion eigentlich dort ermöglicht soll werden, wo eben geeignete Gebiete auch sind.
Ja, und jetzt bin ich nochmal ganz konkret zum Gesetz. Was ändert sich, wenn das Gesetz in Kraft tritt?
Ja, es ist so, dass einerseits also für also eine grosse 80%, sagt man, soll durch Solarproduktion eigentlich gedeckt werden vom zukünftigen oder vom zusätzlichen Strombedarf, den wir werden brauchen. Also man redet von 45 Terawattstunden bis ins Jahr 2050. Und das soll insbesondere auf bestehende Infrastruktur gemacht werden, also Dächer, Fassaden, Böschungen von Strassen, eventuell Galerien und so weiter, wo man eigentlich nutzen für Strom zu produzieren. Und dann gibt's aber außerhalb von dem, also all die Infrastruktur oder ein grosser Teil davon ist halt ja, im Flachland, oder? Und dort gibt es halt das Problem eben von der Winterstromlücke, wo man prognostiziert oder wo man ja jetzt auch in den letzten Jahren auch schon ein Stück weit gehabt hat, oder also besser gesagt, es ist dann nicht so eingetreten, wie man das sich ausgemalt hat im schlimmsten Fall. Aber es hat aufgezeigt, dass man ja, dass wir abhängig sind von Import potenziell eben im Winter und da möchte man eben zusätzlich Winterstrom können produzieren und das passiert halt oft eben entweder durch Windanlagen, wo viel Produktion im Winter haben oder eben auch durch alpine Solarkraftwerke, wo dort die Lücken sollten füllen und das sind eben genau die Kraftwerktypen, also eben alpine Solarkraft und auch Windanlagen, die ja halt gleich relativ viel Widerstand haben gehabt bis jetzt. Und eben da geht es jetzt eigentlich darum, dass man auch einen gesetzlichen Rahmen tut schaffen, dass man ja dort zum Teil auch beschleunigte Prozesse hat, für solche Anlagen können zu bauen und dementsprechend eben die Winterstromlücke auch kann angehen.
Und gibt es auch Unterschiede so für das Stromnetz und für den Stromverbraucher?
Ja, also definitiv. Also, ich denke, da sind sowieso schon ist eine Dynamik momentan vorhanden, wo auch außerhalb oder unabhängig von dem Stromgesetz eigentlich passiert. Also, ich meine, man setzt extrem auf Elektromobilität. es gibt immer mehr Fahrzeuge und das gibt ja innerhalb von der Verteilnetze insbesondere gibt es auch halt neue Verbraucher, die müssen versorgt werden und wirklich auch hohe Lasten, die da anfallen durch Elektromobilität. Und andererseits tut man auch Heizungssysteme, eben bestehende Gas- und Ölheizungen eigentlich durch Wärmepumpen ersetzen, was ja auch wiederum eigentlich zusätzliche Verbraucher sind, also höhere Lasten, wo da in den Netz werden anfallen. Und ja, durch das entsteht eigentlich die Herausforderung innerhalb von des Stromnetz eigentlich unabhängig davon denken. Und jetzt eben innerhalb vom Stromgesetz denken wir Anreiz, für das man eben auch als Besitzer zum Beispiel von Elektrofahrzeugen Möglichkeiten hat, eigentlich sich netzfreundlich zu verhalten. Also ein Aspekt sind zum Beispiel dynamische Stromtarife oder Netztarife und mit der Motivation, dass man eigentlich Endverbraucher oder eben Elektrofahrzeugbesitzer einen Anreiz kann geben, dass sie nicht dann zu Spitzenlastzeiten ihre Fahrzeuge zusätzlich laden. Und ich denke, eben, das sind wirklich Regulatorien, wo innerhalb von dem Stromgesetz da jetzt umgesetzt werden oder sollen umgesetzt werden, wo auch schlussendlich am Netz dienen oder am Netzbetrieb und den Netzbetreiber, dass sie effizienter können die Infrastruktur betreiben, ohne dass sag jetzt mal unnötig hohe Netzverstärkungen und Ausbauten nötig werden.
Kannst du vielleicht den Begriff netzfreundlich noch ein bisschen mehr spezifizieren?
Netzfreundlich würde ich so beschreiben, dass, sagen wir mal, einen normalen Tag ist Spitzenlast in der Regel am Abend, oder? Es kommen alle heim, es wird gekocht, eventuell muss man noch waschen, weil man halt tagsüber nicht daheim ist. Und das wird eine grosse Spitzenlast im Netz mit sich bringen, oder? Und wenn ich dann gleichzeitig auch noch heimkomme und mein Elektroauto laden will, zu diesen Stunden, ist natürlich schädlich, oder besser gesagt, ist das eine Herausforderung für das Netz, oder? Weil dann plötzlich halt sehr hohe Lasten am Netz anfallen. Und wenn ich mich jetzt netzfreundlich verhalte, dann würde ich eben zum Beispiel Verbrauch, den ich kann, verschieben zeitlich, dass ich eben dort zu diesen Spitzenlaststunden nicht noch zusätzlich würde ich eigentlich das Netz belasten. Also das heisst, ich würde zum Beispiel eben vielleicht erst am Abend um 10 Uhr waschen oder das Auto über die Nacht laden zum Beispiel. Also das wäre jetzt ein Netz, netzfreundliches oder man sagt auch netzdienliches Verhalten. Und eben durch zum Beispiel dynamische Tarife kann man so Anreize setzen, dass das Leute auch einen Mehrwert haben, wenn sie das machen, oder?
Ja, jetzt nochmal zur Energieproduktion. Man schwätzt viel eben von Wind und Solar und Wasserkraft, aber jetzt bist du ja in der Forschung. Gibt es auch neue Technologien für die Energieerzeugung, die jetzt vielleicht uns Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so ein Begriff sind wie die drei, wo immer viel davon geschwätzt wird? Also gibt es auch Forschung in die Richtung?
Ja, das ist natürlich ein bestehendes Thema. Also ich denke, Fusionskraftwerk wird schon seit Jahrzehnten eigentlich daran geforscht und immense Summen auch reingesteckt. Und da ist mir immer so ein bisschen im gleichen Standpunkt, dass man sagt, ja, okay, so in den nächsten 10, 20 Jahren sollte es dann kommen. Und man verspricht sich recht viel von dieser Technologie. Aber es gibt, ja, ich denke, es gibt vielversprechende Piloten, aber gleichzeitig denke ich, ist es schwierig, dass man alle Karten oder alles Geld auf das Pferd setzt, heute, weil es halt unsicher ist, wenn das tatsächlich auch verfügbar wird sein. Und ja, darum denke ich, ist man heute jetzt an einem Punkt angelangt, wo man muss die Technologien einsetzen, die man heute hat, oder? Weil ja, in 20 Jahren sind wir schon recht nahe von 2050, oder? Und dann ist es eventuell ja, spart dann eben wirklich noch in die, also klar, wenn sie da sind, ist natürlich gut, oder? Aber ich denke, wenn man Klimaziele angehen will, dann muss man es jetzt machen, oder? Mit den Technologien, die man heute hat. Und die Technologien werden auch besser. Also, Wirkungsgrad von Solarpanels, die sind auch immer noch steigend. Und so, das heisst eigentlich, dass man mit der gleichen Fläche kann mehr Strom produzieren kann. Und also, ich denke, da ist man wirklich, mit jedem Schritt, wo man noch die bestehenden Technologien verbessern, werden die Technologien auch attraktiver, oder? Und gleichzeitig, wird dann eine Kilowattstunde potenziell auch günstiger, oder? Was auch hilft, dass man, die Energiewende kann schaffen.
Was sind denn Probleme von Solarenergie oder Herausforderungen jetzt jenseits vom Landschaftsschutz?
Ja, es ist natürlich so, dass das eine wetterbedingte Stromproduktion ist. Und zwar nicht nur im Tagesverlauf, sondern auch im Jahresverlauf. Das heisst, in der Nacht produziert man keinen Solarstrom, oder? Und im Winter produziert man auch weniger Solarstrom. Das ist halt einfach von der Technologie bedingt. Das Gleiche gilt auch für Windkraft. Der Wind bläst auch nicht immer. Und das heisst, dass es halt auch eine Vorhersage, wie viel Strom im Netz auch produziert wird, wird komplizierter und wird auch volatiler, sagt man. Also man redet ja da auch eben von dem berühmt-berüchtigten Flatterstrom, oder? Dass man eben unter dem Strich nicht sehr zuverlässige Stromproduktion hat. Und da gilt es eben jetzt auch Lösungen zu finden, wie dass man in diesen neuen Umständen auch kann, eben den variable Stromproduktion auch in die Netze können einzubinden, eben durch zum Beispiel Speichertechnologien, aber auch Lastmanagement. Also das heisst eigentlich, dass man tut versuchen, eben den Verbrauch auch der Produktion anzupassen. Das heisst, dass man eben, wie das Beispiel von vorher, dass man genau würde ein Elektrofahrzeug dann laden, wenn zum Beispiel Solarstrom verfügbar ist. Also eben, dass man da auch eigentlich, schlussendlich hat man ja genau dort, wo man Solarstrom produziert, also wirklich auch im Bereich von den Quartieren, hat man ja eigentlich Lasten verfügbar, wo man auch zum Teil kann regeln, eben auch Wärmepumpen zum Beispiel. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Ansatz, wo wir auch jetzt als Forschungsgruppe verfolgen, eben, dass man die Produktion und Verbrauch eben von neuen Lasten und so weiter gut miteinander angleichen, dass man eigentlich dann dort auch so ein bisschen den Stress, also der Einfluss auf all die übergeordneten oder vorgelagerten Verteilnetze kann eigentlich reduzieren. Und eben, also vielleicht jetzt noch zum Druck auf das Stromgesetz, das ist ja eben, tut man auch die lokale Energiegemeinschaft eigentlich ermöglichen. Das heisst eigentlich, dass man eben kann, als lokale Energiegemeinschaft innerhalb zum Beispiel von einem Quartier eben auch Verbrauch und Produktion, wo eben in einem Gebiet anfallen, dass man die ideal kann koordinieren und eben unter dem Strich kann man das natürlich, je grösser das so eine Gemeinschaft ist, umso einfacher wird das auch, dass man da für die Produktion, die anfällt, auch einen Verbraucher findet, der dann zu dieser Zeit auch gerade Strom braucht, oder? Wenn man das auf der Hausebene macht, oder, dann ist das noch sehr stark vom individuellen Verhalten abhängig, aber wenn man das auf Quartierebene oder sogar bis zur Gemeindeebene macht, dann geben sich da neue Möglichkeiten, wie man das auch miteinander kann koordinieren.
Und wie funktioniert denn das, wenn jetzt ein Quartier möchte miteinander so eine Energiegemeinschaft gründen? Was müssen die denn machen?
Da überfragst du mich jetzt, was da genau die offiziellen Schritte sind. Also das muss ja jetzt erst eben durch das Stromgesetz angenommen werden. Was es heute schon gibt, das gibt den Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Also das ist eigentlich, sage ich mal, etwas Ähnliches, aber mehr eingeschränkt. Also da ist man muss man eigentlich am gleichen Netzeinspeisepunkt sein. Also es eignet sich zum Beispiel für eine Mehrfamilien Haussiedlung und eben innerhalb von lokalen Energiegemeinschaften kann man das an verschiedenen Netzanschlusspunkten eigentlich miteinander koordinieren. Und das gibt dort halt eben die Möglichkeit, dass man die Gemeinschaft eigentlich in einem grösseren Rahmen kann auch ermöglichen.
Jetzt hast du vorhin noch eben genau neben der Netzfreundlichkeit auch angesprochen, dass man forscht für neue Speichermöglichkeiten. Jetzt kennen wir ja in der Schweiz alle unsere Speicherkraftwerke, aber was gibt es denn da für andere Möglichkeiten, die vielleicht im Kurs sind?
Ja, also da ist natürlich der Elefant im Raum, sind sicher Batteriespeicher, oder? Wo ja, denke ich, auch immer günstiger werden und gleichzeitig langlebiger. Also es bietet eigentlich die Möglichkeit, dass man eben ja, Speichersysteme einsetzt. Und aber auch immer mehr halt auch zum Beispiel, wenn man jetzt schon in Elektromobilität investiert, dass man eben auch die Fahrzeugbatterien kann potenziell als Speichersystem brauchen. Und ich denke, ja, da ergibt sich auch so eine Synergie, eben, dass man zum Beispiel ein Fahrzeug dann halt für mehrere Zwecke kann einsetzen. Also einerseits eben zum Fahren, aber andererseits auch als Energiespeicher. Ja, und nachher gibt es auch noch andere mechanische Prinzip, wie man kann Energie speichern, sei es irgendwie durch Gravitation. Es sind ja im Tessin mal die Energy Vault gegeben, wo auch so wie Klötze aufeinander hat gestapelt und die nachher wieder hat eigentlich, also zum Energie einspeichern hat sie, haben sie weiter rauf gehoben und wenn man sie nachher wieder runtergelassen hat am Boden, dann wird Energie frei, das ist eine Möglichkeit, oder aber auch zum Beispiel Schwungräder, die auch zum Teil können eingesetzt werden. Ja.
Spannend, jetzt ist ja irgendwie nicht jedem Mensch von selber klar, dass es wichtig ist, dass wir mit Klimaziel erreichen oder dass auch, wenn wir erneuerbare Energien brauchen und netzfreundliches Verhalten, da gibt es ja immer noch ganz viele Gegner. Was würdest du denn diesen Leuten antworten, wieso das überhaupt wichtig ist, dass wir da etwas machen, dass wir nicht einfach weitermachen wie bisher?
Ich glaube, da ist sich die Wissenschaft einig, dass wir hauptsächlich verantwortlich sind als Menschen für eben die Ausstoß von den CO2-Emissionen und durch das auch für den Treibhauseffekt und durch das für die globale Erwärmung oder verantwortlich auch für die globale Erwärmung. Ich denke, ja, das wird auch angefechtet. Ich vertraue da den Experten der Wissenschaft und beruhe mich denke auch, dass es unabhängig eigentlich von dieser Thematik sowieso sinnvoll ist, dass man nicht tut irgendwelche Rohstoffe verbrennen, wo Abgas produziert, zum Beispiel Strom produzieren, also sei es Kohle oder Öl oder was weiß ich, der Gas. Und darum, also was ich jetzt diesen Leuten würde sagen, ja, ist schwierig, oder? Ich denke, es ist, müsste man halt auch irgendwie an die Vernunft, Verstand und Informationsquellen auch irgendwie appellieren, dass sie sich dort ja halt auch dementsprechend richtig informieren.
Und vielleicht auch ganz konkret, so, was sind für die Werte, die irgendwie wichtig sind, zum sagen, doch, ich übernehme persönlich Verantwortung für, dass wir in Zukunft etwas gegen den Klimawandel stärker machen.
Persönlich Argument, wieso, ich denke, ich bin auch den zukünftigen Generationen verpflichtet, auch meinen Kindern gegenüber, dass man ihnen eigentlich einen Lebensraum kann hinterlassen, wo für sie auch lebenswert ist. Und ich bin natürlich ein begeisterter Skifahrer und da ist mir das auch sehr am Herzen, dass man da auch unsere Schneebedingungen nicht noch zusätzlich tut, beeinträchtigen durch Klimaerwärmung, was man ja jetzt auch schon so ein bisschen feststellen.
Das war gerade meine nächste Frage. Nimmst du denn so schon im Alltag auch Folgen vom Klimawandel fühlbar wahr?
Ja, also ich denke schon. Also, ich meine, der Gletscherschmelz ist sichtbar. Das ist, denke ich, fast von Jahr zu Jahr sichtbar. Ich bin 5 Jahre im Ausland gewesen und bevor dass wir gegangen sind, bin ich im Engadin im Morteratsch-Gletscher gewesen. Da ist ein Weg, der bis zu der Gletscherzunge geht. Und da hat eigentlich das Täfeli jeden Tag, jedes Jahr, bis wo das der Gletscher hoch ist. Und der Weg wird immer länger bis zu den Gletscherzungen. Und das ist also schon ein Augenöffner, wenn man das mal sich wirklich auch anschaut. Und also ich denke, das ist wirklich spürbar. Und das andere ist, ja, denke ich jetzt auch in Bezug auf Unwetter und so weiter, die zum Teil auch heftiger werden, Überschwemmungen. Ja, und auch denke wirklich an die Schneelage. Im Winter in den tieferen Regionen, wo man sicher auch merkt, dass sich da etwas verändert hätte. Auch schon um in den letzten 10, 15 Jahren oder so.
Jetzt komme ich schon zu meiner letzten Frage. Wenn es jetzt irgendwie eine Frage gibt oder einen kurzen Gedanke, weil es jetzt doch ein relativ kurzes Gespräch war, so eine halbe Stunde, wenn es eine Frage gibt oder einen Gedanke, wo wir Zuhörerinnen und Zuhörer sollten so die nächsten Tage noch ein bisschen darüber nachdenken, was würdest du uns mit auf den Weg geben?
Ja, also ich denke, was klar ist, ist, dass wir mehr Strom brauchen, oder? Und die Frage ist, wie dass wir, wie jetzt der oder woher das der kommt und wie der produziert wird. Und ich denke, dass es dafür momentan verfügbare Möglichkeiten gibt, in Form von eben zum Beispiel Solar, Windkraft, Wasserkraft, wo man denke ich, kann nützen, für eben die Herausforderung von der Energiewende auch können anzugehen. Und ich denke, dass das Stromgesetz da einen breit abgestützten Rahmen bietet, für eben den Ausbau auch können zu beschleunigen und die nötigen Anreize dort zu setzen, dass man ja, die Technologie auch kann, sinnvoll einsetzen kann. Und ja, das ist übrigens auch technisch und wirtschaftlich machbar, gemessen der ETH-Studie. Und ich denke, ja, wenn man sich mal vorstellen, wie dass man ja überhaupt im 2050 eigentlich will, ja, können sich versorgen in Sachen Strom, dann muss man sich Gedanken machen, woher das da kommt. Und ich denke, dass man tut Rohstoffe autokratische Länder importieren, ist wahrscheinlich für mich nicht so eine Alternative, wenn man den Strom auch lokal produzieren kann. Und denke,
Ja,
dass
danke vielmals für den
ja.
Gedanken. Und jetzt ein ganz schönes Schlusswort noch gefunden. So, jetzt müssen wir schon langsam zum Schluss kommen, dass auch die, die am 7. Juni dann los können. Ich danke allen vielmals fürs Zuhören und ich danke insbesondere am Severin Nowak vom Institut für Elektrotechnik an der Hochschule Luzern, am Kompetenzzentrum Digital Energy and Electric Power. Danke vielmals, Severin.
Merci Jonas, ja, danke für die Gelegenheit.
Nächste Woche geht es weiter mit unserer Reihe über die Abstimmungen vom 9. Juni. Und dann ist unser Gast François Höpfliger. Und er ist Soziologe und Altersforscher. Und mit ihm sprechen wir über das Thema Alter, Gesundheit und Kosten. Wer auch möchte Themen mitbestimmen, wir sind immer froh um Themenvorschläge, so wenn jemand schreibt, was ihm oder ihr unter den Nägeln brennt, dann kann man uns einfach kontaktieren. Man kann Themenvorschläge hier in den Chat schreiben, per E-Mail oder auch über die Webseite. Ja, das ist ganz spannend gefunden. Es ist natürlich ein komplexes Thema und wir haben jetzt in dieser halben Stunde sicher nicht alle Fragen können beantworten. Aber das ist nicht schlimm, weil, wie der Sokrates vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, es ist schön, sind wir zusammengekommen und haben miteinander geschwätzt. Wir haben nicht alles können beantworten und darum treffen wir uns wieder und diskutieren weiter. Auf Wiederhören miteinander.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Ja, es ist wirklich spannend. Ich glaube, wie sie gesagt, die ganze Themen, wir erwarten, dass Technologie rettet uns, aber vielleicht wir müssen einfach sagen, wir müssen umgehen mit dem, was wir haben. Ist das ein häufiges Thema, dass Leute an euch als wissenschaftliche Persona nach Rettung?
Ja, also sogenannte Energiesuffizienz, oder? Dass man versucht, also klar, Energieeffizienz ist natürlich ein grosses Thema, insbesondere im Gebäudebereich, Isolation, aber auch, sage ich mal, allgemein effizientere Produkte, wie zum Beispiel schon nur Sparlampen oder so. Also es ist ja recht einfach. Und ich denke, da tut man sicher auch in die richtige Schiene investieren. Ich meine, ich kann auch das Beispiel von der Elektromobilität nehmen. Da braucht man eigentlich unter dem Strich vieles effizienteres System von der Primärenergiequelle bis zum Fahren auf der Straße gegenüber zum Beispiel der Rohstoffgenerierung oder Treibstoffraffinerierung und nachher durch den Verbrennermotor, der viel ineffizienter ist. Also ja, Effizienz ist sicher auch ein Grundstein, ist auch ein Grundstein von der Energiestrategie vom Bund. Aber nichtsdestotrotz oder gerade eben drum, oder also wenn man versucht, effizientere Systeme zu haben, dann geht es eben oft durch Strom ersetzen, oder sei es bei der Wärme, also bei Wärmepumpen zum Beispiel, oder auch bei der Mobilität. Und das heisst eben, dass man mehr Strom braucht, auch durch den Prozess. Also, weil man ja auch die fossilen Energieträger eigentlich reduzieren, oder? Und klar ist Energieeffizienz natürlich ein wichtiges Thema. Ich weiss nicht, wie mehrheitsfähig eben mehr so ein bisschen Massnahmen sind, um wirklich Energie, oder die Leute appellieren, dass sie mühen, Energie sparen. Also ich denke, das könnte nur irgendwie durch Energiepreise zustande kommen, aber das ist immer schwierig, dass man da gross einen Einfluss setzen kann. Also ich denke, ja, man gewöhnt sich an den Wohlstand und den will man hoffentlich so gut wie möglich aufrechterhalten. Mit den nötigen Mitteln, oder? Also.
Und gibt es bei dem Forschungsinstitut auch Diskussionen, wie ihr als wissenschaftliche Person auch mit Politik müsst oder könnt schaffen?
Also wir sind zum Teil jetzt gerade auch innerhalb von dem Stromgesetz involviert, auch in die Umsetzung von dem Stromgesetz, von gewissen Artikeln, wie dass man das auch technologisch kann machen. Also es gibt innerhalb vom Stromgesetz zum Beispiel eine Netzentgeltbefreiung für Speichersysteme, die sich eben, für das Wort wieder zu verwenden, netzdienlich verhalten. Also wenn ein Speichersystem eingesetzt wird, dass es eigentlich am Netz dient, dann wird es vom Netzentgelt befreit. Und jetzt ist das eigentlich eine Rückerstattung, die muss stattfinden. Und da ist jetzt auch die Wissenschaft eigentlich involviert, um Lösungen zu schaffen, für das auch umzusetzen. Das ist ein Beispiel. Aber wir sind, denke ich, von der Elektrotechnik sind wir wirklich auch, mehr an der Umsetzung, nicht wirklich so jetzt Policy Making involviert. Aber da gibt es sicher, sage ich mal, breit abgekürzte Studien, wo eben, wie zum Beispiel die ETH-Studie auch, tut eigentlich Fakten schaffen, für auch können der Politik eigentlich die richtigen Argumente und Standpunkte können, zu ermöglichen.
Und das heisst, ihr seid auch konfrontiert mit Kostenthemen, nicht nur, wie könnt man einfach Energie besser, effizienter brauchen, aber auch, wie könnt man das mit einer gewissen vernünftigen Kost verbinden?
Ja, also als Ingenieur sucht man ja immer die erste technisch perfekte Lösung, oder? Aber man lernt dann mit der Zeit eben, dass man auch dass eine Lösung auch muss wirtschaftlich sein muss. Und wenn es nicht wirtschaftlich ist, dann ist es eigentlich keine Lösung, oder? Und darum ist das natürlich ein Aspekt, der schon auch muss berücksichtigt werden. Also ich denke, Ja, für wieder das Beispiel von vorher aufzugreifen, also wenn ich gesagt habe, Fahrzeuge als Energiespeicher einzusetzen, das ist technisch machbar, da gibt es Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber es ist so, dass das momentan noch nicht wirklich wirtschaftlich ist und darum ist das auch noch nicht wirklich zum Fliegen gekommen, oder? Also das geht Hand in Hand, also nur eine Technologie, die auch wirtschaftlich ist, kann schlussendlich auch skalieren, denke ich.
Genau, und es nimmt mich einfach Wunder, in dem Institut, wo sie arbeiten, das heisst, es gibt viel mehr junge Leute, die sich interessiert in dieser Art von Weiterbildung und Bildung.
Ja, es ist so, dass wir an der Fachhochschule eher ein bisschen rückläufige Studierendenzahlen haben. Also nicht an der Fachhochschule, aber in den technischen Bereichen. Also insbesondere eben so die traditionelleren Ingenieurberufe wie Elektrotechnik, Maschinentechnik, wo eigentlich noch ein bisschen kontrovers ist im Sinne von, dass wir ja den Fachkräftemangel haben und die Industrie Mühe hat eigentlich Nachwuchs zu finden. Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber jetzt auch im Elektrotechnikstudiengang, wo ich involviert bin, haben wir eigentlich rückläufige Zahlen gehabt in den letzten Jahren und ist ein Problem.
Überrascht mich gerade, weil wir wissen, dass das die Zukunft ist und habt ihr das einmal geforscht, warum das ist? Gerade jetzt, in dem Zeit, wo wir sagen Nachhaltigkeit.
Ja, vielleicht haben wir jetzt es ist ja auch so, dass zum Teil, also unsere Zubringer sind ja eigentlich Berufsschulen, also Absolvierende von Lehren in den technischen Berufen, Elektroniker, Elektriker, Gebäudetechniker und so weiter. Und dass eben da auch schon rückläufige Zahlen sind. Und die Entscheidung, ob jemand den Weg einschlägt, passiert halt irgendwie im 15 in der Schweiz. Und das ist halt ist man sich da noch nicht der ganzen Thematik so bewusst, oder? Mhm. Dass man dann dementsprechend nicht den Weg einschlägt, oder?
Ja, in dem Fall hoffentlich die Abstimmung hilft auch, andere Leute zu motivieren, he? Zum Studieren.
Ja, das und das, ich meine, das bietet auch einen Rahmen aber auch Wertschöpfung im Sinne, dass man eben dann auch viel Stellen in diesen Bereichen arbeiten kann, oder?
Genau. Mal, aber danke vielmals, das ist wirklich spannend und ich glaube, es gibt eine Ansicht, die hilft uns besser zu abwägen, weil das ist immer mit dem Gesetz zum Abstimmen, wo wir sagen, hey, es tönt nicht perfekt für mich, aber soll ich ja oder nein sagen, wegen dem, oder? Und ich höre von dem Gespräch heute Abend, hey, wir müssen vorwärts.
Genau, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Konsens, ja, weil was gibt es für Alternativen sonst, oder?
Genau. Also, in dem Fall, danke vielmals und danke allen, die zugelöst haben hier am Schluss und wir werden die Aufnahme online stellen und dann andere Leute werden sicher viel lernen, wenn die zuhören.
Ja, danke schön.
Dann war es. Schönen Abend.
Merci, schönen Abend.
Ethik 22.
Aha.